sage mal, 100 Termine durcharbeiten. Ich weiß gar nicht, ob es 100 gibt. Aber am interessantesten ist es immer, die aktuellen Fragen sich anzusehen. Die aktuellen Fragen anzusehen, weil das reflektiert in etwa das, wenn man da mehrere Termine sozusagen Revue passieren lässt, das, was tatsächlich auch gefordert ist. So, jetzt wird der eine oder andere sagen, ja Moment, das sind ja alles Fragen, die nach dem Multiple-Choice-System laufen. Ja, ganz klar, ich werde solche Fragen wie immer nicht stellen. Aber ich hole mir aus diesen Fragen, ja, sozusagen entlang des Gegenstandskatalogs, ja, die Fragen raus, die ich dann umsetze. Sind wir schon online? Ha. Die Fragen raus, die ich dann umsetze in allgemeine Fragen. Ja, haben Sie das verstanden, das Prinzip? Ja. Also ich sage jetzt ein Beispiel, wenn beim Termin, ich sage jetzt einmal Frühjahr 2010, das ist für Sie auch noch relevant, ja, drei Fragen waren zum Thema Umlagerungen, dann denke ich mir, dann muss das Thema Umlagerungen irgendwie momentan interessant sein. Und Umlagerungen haben wir ganz viele besprochen. Also ist es sicherlich nicht verkehrt, sich mit den wichtigsten Umlagerungsreaktionen vertraut zu machen. Ja? Da führt kein Weg vorbei. Ja? Zweiter Punkt. Es gibt so eine allgemeine, wie soll ich sagen, Abfolge von Fragen, die immer wieder in unterschiedlichster Form wiederkehren. Also ich sage jetzt ein Beispiel. Es kann überhaupt gar nicht sein, dass wir, ich sage mal, das Thema nukleophile Substitutionsreaktionen ausblenden. Nach dem Motto, ich setze darauf, dass dieser Fragenkomplex nicht kommt. Das kann gar nicht sein. Ja, das kommt mit Sicherheit. Genauso wie Themen elektrophile Substitutionsreaktionen, Aromaten oder Additionsreaktionen. Immer wieder auch das Thema Sinn von Fragen. Was auch wichtig ist, nicht aus dem Auge verlieren, dass man die Themen Zucker und Aminosäuren, am Ende des Wintersemesters besprochen, des letzten, ja, auch immer wieder aufpoppen. Das ist sozusagen entlang, ja, der Fragen, wie sie dann auch beim ersten Abschnitt der pharmazeutischen Prüfung gefragt werden. Um es jetzt ein bisschen zu konkretisieren, würde ich Ihnen raten, dass Sie sich mit den drei letzten Prüfungsterminen sehr, sehr intensiv vertraut machen. Also sprich, Frühjahr 2011, Herbst 2010, Frühjahr 2010. Das sind insgesamt 150 Fragen. Wenn man jetzt die Stereochemie- und Nomenklaturfragen abzieht, die ich nicht reflektieren werde, das haben wir ja an anderer Stelle, dann bleiben ungefähr, ich sage mal, 130 Fragen übrig. Und diese 130 Fragen reflektieren den Erwartungshorizont, den ich auch habe, was die OC-Klausur betrifft. Noch einmal, ich werde nicht diese Fragen stellen, ja, aber ich hole mir aus diesen Fragen unter besonderer Berücksichtigung dessen, was wir jetzt auch im Sommersemester besprochen haben, ja, die Fragen raus und formuliere sie um und stelle sie neu mit interessanten Konzepten. Gibt es dazu Fragen von Ihrer Seite? Unklarheiten? Möchten Sie was wissen, um bei den letzten Tagen sozusagen vor der Klausur sich noch gezielter vorzubereiten, als das ihr jetzt ohnehin schon tun. Keine Fragen.
Ich weiß nicht, ob Sie was zur Korrektur sagen können. Wie ist es denn, wenn man einen tierischen bei der Namensreaktion, ist es dann quasi null Punkte? Oder
nein. Also erstens einmal ist es so, null Punkte, es gibt immer Punkte, wenn diese Punkte sozusagen, also wenn sie relevante Antworten geben. Also das läuft nicht nach dem Prinzip alles oder nichts. Ja. Bei bestimmten Dingen kann man nur richtig oder falsch liegen. Ja. Ich habe entweder eine richtige Struktur, ja, entweder weiß ich, wie Bernsteinsäure aussieht und ich weiß es nicht. Ja. Und wenn Sie anstelle von Bernsteinsäure, ich sage mal Malonsäure hinschreiben, dann haben Sie eine gewisse Ähnlichkeit, aber es ist falsch. Da gibt es dann Nullpunkte. Aber wenn ein Reaktionsverlauf gefragt ist und Sie sind in der Lage, wesentliche Elemente einer bestimmten Reaktion wiederzubringen, dann natürlich ist das auch mit Punkten zu versehen, selbstverständlich. Ja, ja, freilich.
Mhm.
alles Gerüchte. Glauben Sie nichts, was Ihnen die Altvorderen erzählen, wenn es nicht belastbar ist. Es wird auch eine Synthesefrage geben. Eine Arzneistoffsynthese. Eine schöne. Bitte? Ja, das kann ich ankündigen, das ist ganz allgemein. Ich werde Ihnen einen modernen Arzneistoff zeigen, werde Ihnen sozusagen in groben Zügen aufzeigen, ja, über welche Stationen diese Synthese läuft. Und Ihre Aufgabe ist es dann zu interpretieren, was da passiert. Ja. Sie sehen alles vor sich, ohne Erklärungen, aber ich verlange dann die Erklärung dazu. Was passiert im Schritt 1? Ja, und warum? Was passiert im Schritt 2 und warum? Ja? Also nicht auswendig lernen, irgendwelche Synthesen, sondern verstehen. Ja? Und was wird da gefragt werden? Natürlich Reaktionsmechanismus, nach welchem Typ läuft das? Ja? Und so weiter. Weitere Fragen? Gut, ich sage jetzt noch einmal. 2010, Frühjahr, Herbst. 2011, Frühjahr. Wer sich damit auseinandersetzt, hat gewonnen. Ja. Gut, dann können wir einsteigen in die letzte Vorlesung des Sommersemesters 2011. Alle sind froh, dass das Semester langsam zu Ende geht, was die Vorlesungen und Seminare betrifft. Aber wir haben noch einiges zu tun und das Feld ist immer offen. Und wir sprechen heute über die sogenannte Friedel-Crafts-Alkylierung. Nun, die Friedel-Crafts-Alkylierung ist ein Prototyp einer elektrophilen Substitutionsreaktion an aromatischen Systemen. Und das, was Sie hier sehen, ist die allgemeine Beschreibung einer solchen Friedel-Crafts-Alkylierung. Nun, letztendlich ist die Sache so, wie wir sie ohnehin schon in allgemeiner Art und Weise beschrieben haben. Typischerweise gehen Sie aus von einem Alkylhalogenid, welches Sie in Gegenwart von Aluminiumtrichlorid, wie Sie es hier konkret sehen, umsetzen. Und in diesem Kontext ergibt sich dann aus der Abspaltung eines Chlorids, aus dem Alkylchlorid, ein Elektrophil, welches dann in die Reaktion eintritt, in der beschriebenen Art und Weise. Und ich möchte Sie bitten, dass Sie sich diesen Reaktionsverlauf in den schon vorgeschlagenen Lehrbüchern noch einmal genau ansehen. Ja. Und wir halten fest, am Ende kommt es zur formalen Substitution eines Wasserstoffatoms durch einen Alkylrest. Nun könnte man an der Stelle meinen, so eine Friedel-Crafts-Alkylierung ist eigentlich am besten geeignet, um hier Alkylreste sozusagen anstelle von Wasserstoffatomen in solche aromatischen Systeme einzuführen. Das ist im Prinzip auch richtig. Allerdings gibt es eine krasse Limitation. Und zwar gelingt es Ihnen nahezu nicht, und das ist die entscheidende Botschaft auch an der Stelle, einen unverzweigten Alkylrest sozusagen auf diese Art und Weise hier an ein aromatisches System zu knüpfen. Das heißt, wenn wir uns hier den Rest R ansehen, dann ist das typischerweise kein unverzweigter Rest. Was ich damit konkret meine, sehen Sie hier unten. Hier unten auf der linken Seite sehen Sie den Versuch, mit Hilfe eines unverzweigten Alkylhalogenids N-Propylchlorid in Gegenwart von Aluminiumtrichlorid, das sogenannte N-Propylbenzen zu erzeugen. Was hier aber tatsächlich passiert, ist was ganz anderes. Es entsteht nämlich, obwohl wir N-Propylchlorid einsetzen, also das unverzweigte Alkylhalogenid, entsteht hier das Isopropylbenzen, das wir auch unter dem Namen Cumen kennen. Stichwort wäre an der Stelle hier auch, dass die Cumol-Synthese, Hoeksche Cumol-Synthese, die über dieses Cumen läuft. Was passiert hier? Das sehen Sie hier sehr schön dargestellt. Im Zuge der Bildung des Elektrophils, aus dem N-Propylchlorid kommt es zwar zur Bildung eines Kations, allerdings nicht zur Bildung des vielleicht oder tatsächlich erwarteten Kations, sondern hier wandert unter Abspaltung des Chlorids auch ein Wasserstoff in Form eines Hydridions, sprich unter Mitnahme dieses bindenden Elektronenpaars, an diese Stelle, weshalb nicht das vielleicht zu erwarten erwarten gewesen, eine primäre Kation gebildet wird, sondern ein sekundäres Kation. Und dieses greift dann als Elektrophil am Aromaten an, in der beschriebenen Art und Weise, und liefert dann das Isopropylbenzen. Und damit haben Sie das Wesen der Friedel-Crafts-Alkylierung hier vorgestellt, bekommen aber auch gleichzeitig die Limitationen gesehen, nämlich die Limitation, dass hier diese unverzweigten Alkylreste auf diese Art und Weise nicht einzuführen sind. Wir werden aber dann gleich sehen, und das führt uns zur nächsten Abbildung, beziehungsweise zunächst einmal zu dieser Abbildung hier, was wir daraus machen können, warum macht man Alkylierungsreaktionen an Aromaten, unter anderem deshalb, um dann mit den eingeführten Alkylresten weitere Reaktionen zu machen. Wir haben hier beispielsweise oben ein Diethylbenzen, welches mit Kaliumpermanganat oxidativ übergeführt werden kann in die Tereftalsäure. Das heißt, Sie können sehr leicht diese Alkylreste oxidieren. Im Übrigen ist es egal, ob das ein Methyl- oder ein Ethylrest oder Propylrest ist. Wenn Sie mit Kaliumpermanganat oxidieren, oxidieren Sie sozusagen immer alles weg sozusagen. Es bleibt ein C-Atom übrig als Äquivalent für diese Carboxylgruppe. Also mit Kaliumpermanganat kann man also Methyl- und Ethylpropylreste oxidieren und es entstehen daraus die Carboxylgruppen. Und auf diese Art und Weise kann diese aromatische Dicarbonsäure, Tereftalsäure, hergestellt werden, die im Übrigen nicht unbedeutend ist, und zwar deshalb, weil daraus Kunststoffe hergestellt werden können, mit Hilfe von Diaminen beispielsweise. Und Sie sollten sich im Kontext der Tereftalsäure auch einmal ansehen, was damit erzeugt werden kann. Also, guter Tipp, Hausaufgabe an der Stelle, sehen Sie sich bitte an, welche Polymere mit Hilfe von Tereftalsäure hergestellt werden können. Was haben wir hier noch? Alkylbenzenderivate können auch genutzt werden, wobei noch einmal dieses N-Propylbenzen, das ist nicht so ohne weiteres herstellbar, zumindest nicht über eine Friedel-Crafts-Alkylierung. Hier ist es jetzt einmal gezeichnet, wie wir es herstellen können, sehen wir gleich. Aber was Sie damit machen können, sehen Sie hier, Sie können beispielsweise hier eine Bromierung vornehmen. Was fällt Ihnen zu dieser Reaktion hier an dieser Stelle ein, wenn Sie sehen, N-Propylbenzen wird mit Brom, mit Elementarium umgesetzt und dann sehen wir auch noch unter dem Pfeil auch noch, was für ein Zeichen, wofür steht das? Für Licht, ganz genau. Was haben wir dann hier für einen Reaktionsmechanismus? Radikalische Seitenkettenhalogenierung, Stichwort SSS, Siedehitze, Sonnenlicht, Seitenkette. Radikalischer Mechanismus. Bei der klassischen elektrophilen Substitution im Sinne von Bromierung und Chlorierung gilt KKK, Kernkältekatalysator. Katalysator, Aluminium, Trichlorid, oder? Ja? So, und wenn Sie dann diese Seitenkettenhalogenierungen machen, können Sie dann später auch etwas machen, nämlich eine Dehydrohalogenierung. Eine Dehydrohalogenierung und dann kriegen Sie diese ungesättigten Seitenketten. Nach welchem Mechanismus läuft diese Dehydrohalogenierung? Was ist das für ein Reaktionstyp? Allgemein einmal gesprochen, Eliminierung. Ist das eine E1-CB-Reaktion? Eher nicht. Also was bleibt dann? E1 und E2 und was wird sein? Typischerweise eine E2-Reaktion. So, nächstes Thema, meine Damen und Herren, ist die Friedel-Crafts-Acylierung. Allgemein haben wir sie schon besprochen. Wir wissen, ausgehend von Säurechloriden, von Carbonsäuren, die wir durch Umsetzung von Carbonsäuren mit Thionylchlorid in aller Regel erhalten, können wir durch Umsetzung dieser Säurechloride mit Aluminiumtrichlorid sozusagen in einer vorgelagerten Reaktion Acylium-Ionen generieren. Und diese Acylium-Ionen verfügen über einen zentralen Kohlenstoff, der eine positive Ladung trägt, in einer der mesomeren Formen, nämlich hier links auch gezeigt. Und diese Acylium-Ionen mit diesem zentralen positiv geladenen Kohlenstoff Diese treten als elektrophil in die Reaktion ein und wir erhalten auf diese Art und Weise nach Beendigung der Reaktion, und das ist hier unten dann auch dargestellt, sogenannte Alkylarylketone. Das heißt, die Friedel-Crafts-Acylierung, die eine elektrophile Substitutionsreaktion darstellt, die sehr, sehr häufig eingesetzt wird, die auch in hohem Maße relevant ist für die Synthese und Darstellung von Arzneistoffen, liefert uns Ketone. Und zwar typische Ketone, Alkylarylketone. Sie können beispielsweise auf diese Art und Weise Acetophenon herstellen durch Umsetzung von Acetylchlorid mit Benzen. Acetophenon. Gut. Nun, was kann man mit den Produkten einer Friedel-Crafts-Acylierung alles machen? Unter anderem, und das sei Ihnen an dieser Stelle gezeigt, sind Sie in der Lage, und diese Reaktionssequenz sehen Sie hier unten, nicht nur die Ketone zugänglich zu machen, sondern, und das ist wichtig, Sie können auf diese Art und Weise auch alkylierte Aromaten zugänglich machen, die Sie vorhin über eine Friedel-Crafts-Alkylierung nicht bekommen haben. Ja? Sie gehen also den Weg einer Friedel-Crafts-Acylierung, um Produkte zu bekommen, die man erwartet hätte bei der Friedel-Crafts-Alkylierung. Und was macht man also hier? Klassisch eine Friedel-Crafts-Acylierung, beispielsweise mit dem Säurechlorid der Propionsäure, dann erhalte ich auf diese Art und Weise Ethylphenylketon. Und diese Ketofunktion lässt sich sehr leicht reduzieren mit einer Namensreaktion unterlegt, und zwar die sogenannte Clemmensen-Reduktion. Die Clemmensen-Reduktion ist eine Reduktionsreaktion, bei der die Carbonylgruppe, sprich die CO-Doppelbindung, übergeführt wird in eine Methylengruppe, CH2-Gruppe. Und das Ganze funktioniert mit amalgamiertem Zink. Amalgamiertes Zink ist also eine Quecksilber-Zink-Legierung am Amalgam. Und damit kann man sehr schön gezielt eine Reduktion der Ketogruppe dieses Ketons vornehmen. Haus, ja? Na, muss man nicht. Ja. Da gibt es sicherlich Überlegungen, wie das genau funktioniert, aber an der Stelle für uns unbedeutend. Hauptsache, wir wissen an der Stelle, dass wir als Reagenz da amalgamiertes Zink einsetzen können. Wobei man sagen muss, die Bedeutung dieser Reaktion ist insbesondere, weil es sich um amalgamiertes Zink handelt, also um Quecksilberverbindungen, eher unbedeutend. Oder, was heißt unbedeutend? Nicht sogar ganz gewünscht. Eine Alternative, die ich hier jetzt nicht zeige, die ich Ihnen aber sozusagen anvertraue als Hausaufgabe, ist, eine alternative Reaktion wäre die sogenannte Wolf-Kischner-Reaktion, bei der als Reduktionsmittel Hydrazin eingesetzt wird. Und auch mit dieser Wolf-Kischner-Reaktion, schreibt sich, wie man es spricht, Wolf-Kischner, ja, kann man die Carbonylgruppe reduzieren zur Methylengruppe. So, damit haben wir sozusagen die wichtigsten oder viele wichtige elektrophile Substitutionsreaktionen besprochen. Und wir wollen uns jetzt ein paar allgemeine Dinge noch ansehen, die insgesamt gesehen nicht unbedeutend sind. Wir haben ja bei den bisherigen Beispielen stets als Reaktionspartner, als Edukt für diese elektrophile Benzen angeführt, aufgeführt. Das soll aber den Blick nicht verstellen dafür, dass neben dem Benzen eine ganze Reihe, eine ganze Vielzahl anderer Aromaten eingesetzt werden können, aromatische Moleküle, die einer elektrophilen Substitutionsreaktion zugänglich sind. Und dazu gehören vor allem diese 5-Ring-heteroaromatischen Verbindungen mit dem Namen Pyrrol. Wie heißt das mit Sauerstoff? Furan und Thiophen. Furan Thiophen und Pyrrol. Und diese fünfring heteroaromatische Systeme reagieren mit Elektrophilen. Und jetzt ist der entscheidende Unterschied zum Benzen, wo ja klar ist, wenn hier ein nacktes Benzen vorliegt, brauche ich nicht die Frage zu stellen, ob das an C1 oder C6 erfolgt, an C2 oder C3, es ist identisch. Jede Position ist identisch bei der Erstsubstitution. Bei diesen Molekülen allerdings nicht. C2 und C3, beziehungsweise 4 und 5, unterscheiden sich natürlich in ihren Eigenschaften, in ihren elektronischen. Und damit gibt es die Frage, wo tritt bevorzugt eine elektrophile Substitution ein, wenn es sich um unsubstituierte Furane, Thiophene und Pyrrole handelt. Und was wir hier sehen ist, dass im Grundsatz der Angriff des Elektrophils an beiden Stellen möglich ist. Im Grundsatz ist der Angriff des Elektrophils an beiden Stellen möglich. Aber wenn es sich um die unsubstituierten Verbindungen handelt, dann ist der Angriff an C2 begünstigt im Vergleich zum Angriff des Elektrophils an C3. Woran das liegt, wird anhand dieser Abbildungen hier dargestellt. Kommt es nämlich zum Angriff des Elektrophils in Position 2 unter Aufhebung des aromatischen Zustandes, dann können wir in Analogie zur Situation, wo wir Benzen eingesetzt haben, mehrere mesomere Grenzstrukturen formulieren, die sichtbar zum Ausdruck bringen, dass wir die positive Ladung dieses Kations über mehrere Atome verteilen können. Insgesamt sind hier drei mesomere Grenzstrukturen denkbar. Erfolgt ein Angriff an C3, Bildung einer Sigma-Bindung zwischen dem Elektrophil und dem Kohlenstoff C3, wobei sich zunächst hier eine positive Ladung an C2 aufbaut, dann gibt es auch hier die Möglichkeit einer Mesomerie-Stabilisierung. Allerdings ist die Anzahl der mesomeren Grenzstrukturen im Vergleich zum Angriff an C2 weniger stark ausgeprägt. Das heißt, der Angriff erfolgt bevorzugt an C2. Das sollten Sie sich merken. Bei der Gelegenheit, meine Damen und Herren, mache ich immer Folgendes, dass ich im Kontext von Pyrrol, Thiophen und Furan eine Namensreaktion vorstelle, die nicht ganz unbedeutend ist, die auch geschätzt wird zur Darstellung von Arzneistoffen. Und zwar ist das die sogenannte Pahl-Knorr-Synthese. Die hat jetzt nichts mit elektrophilen Substitutionsreaktionen an aromatischen Systemen zu tun, aber ich bringe sie an dieser Stelle. Und ich will hier mit dieser Reaktion, mit dieser Pahl-Knorr-Synthese zum Ausdruck bringen, dass diese Fünfring-heteroaromatischen Verbindungen sehr bedeutsam sind, nicht zuletzt bei der Darstellung der Synthese von wichtigen Arzneistoffen. Es gibt aus der Gruppe der sogenannten Statine, weiß jemand zufällig, wofür die Wirkstoffklasse der Statine eingesetzt wird? Na, Bluthochdruck nicht. Ja? Bei Hypercholesterinämie, ganz genau. Wenn Sie also zu hohe Cholesterinspiegel haben, insbesondere zu hohe Konzentrationen an LDL-Cholesterin, dann setzt man heute leitliniengemäß Statine ein. Und Statine bzw. einzelne Vertreter dieser Statine haben nicht nur gezeigt, dass sie in der Lage sind, den Cholesterinspiegel zu senken, das ist ja für sich noch kein echter Mehrwert. Ja? Das ist ein Laborparameter. Sondern die haben auch gezeigt, dass sie lebensverlängernd sind. Ja, das ist ja ein harter Endpunkt. Ja, wenn ein Arzneistoff über einen Surrogatparameter hinaus in der Lage ist, zu zeigen, dass er die Lebensqualität verbessert und gleichzeitig das Leben verlängert. Nicht? So, und das können Statine und einzelne Statine werden mit Hilfe einer Pahl-Knorr-Synthese hergestellt. Und was ist die Pahl-Knorr-Synthese? Eine Darstellungsmöglichkeit, um Fünfring-heteroaromatische Systeme herzustellen. Thiophen, Pyrrol und Furane. Und was braucht man für die Synthese nach Pahl-Knorr? Man nimmt immer 1,4-Diketone. Ja? Das ist so sicher wie das Amen im Gebet. 1,4 Diketone. Und setzt die dann, je nachdem, was man herstellen will, um. Entweder mit Aminen, dann kriegt man Pyrrole. Man kann anstelle von Ammoniak auch primäre Amine einsetzen, da kriegt man die N-substituierten Pyrrole. Oder man setzt Phosphoroxide ein, beziehungsweise Phosphorschwefelverbindungen, um dann Furane oder Thiophene zugänglich zu machen. Und das ist die PALK-Norsynthese. Entscheidend ist, indem Sie immer 1,4 Diketone einsetzen, haben Sie immer ein vorgegebenes Substitutionsmuster an diesen 5-Ring-Heteroaromaten, nämlich stets 2,5 die substituierte Pyrrole, Furane oder Thiophene. Ich betone das deshalb, weil immer wieder dann auch bei Fragen im Staatsexamen auf diesen Punkt abgehoben wird. Wir kriegen bei der PALK-Norsynthese immer 2,5 die substituierte Verbindung. Nicht 3,4, sondern 2,5. PALK-Norsynthese. So. Damit können wir ja vielleicht auch noch uns ansehen, das Anthrazen, entschuldigen Sie, das Naphthalen, und beim Naphthalen festhalten, dass der Angriff des Naphthalens, muss mal schauen, ob man da noch eine, jawohl, ähnlich wie bei den 5-Ring-Heteroaromaten, kann der Angriff eines Elektrophils sozusagen an zwei unterschiedlichen Positionen erfolgen, entweder in der Alpha-Position, das wäre hier, oder in der Beta-Position, und ich sage gleich dazu, der Angriff in der Alpha-Position ist der bevorzugte, und zwar deshalb, weil hier über die Darstellung der mesomeren Grenzstrukturen, die einen Beitrag zur Stabilisierung des zunächst gebildeten Kations liefern, zwei Strukturen zu erkennen sind, bei denen partiell der aromatische Zustand noch erhalten ist, zumindest eben in einem dieser beiden Ringe. Das heißt, der Angriff eines Elektrophils am Naphthalen erfolgt, wenn möglich, bevorzugt in Position Alpha und nicht in der Position Beta. Das wäre also an dieser Stelle hier, weil hier die mesomeren Grenzstrukturen nur an einer Stelle einen sogenannten benzoiden aromatischen Charakter haben, und deshalb ist der bevorzugte Angriff, und das ist die entscheidende Botschaft hier, eben in Alpha-Stellung. Mehr muss man dazu nicht wissen. Was aber jetzt bedeutsam ist, ist der nächste Punkt. Und zwar der nächste Punkt, der zum Ausdruck bringt, dass wir eine besondere Situation zu berücksichtigen haben, immer dann, wenn an einem aromatischen System, und am einfachsten lässt sich das darstellen am Benzenring, bereits ein Substituent verfügbar ist und dann eine elektrophile Substitutionsreaktion gemacht wird. Also ein Beispiel, wenn Sie eine Friedel-Crafts-Alkylierung durchgeführt haben mit Methyliodid, Aluminiumtrichlorid und Benzen, dann können Sie das Toluen auf diese Art und Weise gewinnen. Zwar nicht die billigste Variante, aber Sie können es so machen. Aber wenn Sie dann den Methylrest eingeführt haben, dann gibt es spezielle Regularien, die dann sich auswirken auf die Zweitsubstitution. Also was wir hier haben, ist eine Reaktionsabfolge, bei der das Toluen umgesetzt wird mit Brom in Gegenwart von Aluminiumtribromid, also klassische elektrophile Substitutionsreaktion nach dem Prinzip KKK. Läuft in der Kälte ab, hat einen Katalysator, und das Ganze spielt sich hier am Kern ab. Und im Prinzip habe ich hier 1, 2, 3, 4, 5 Positionen, wobei zwei identisch sind, nämlich die Orthopositionen, das sind die Orthopositionen, das sind die Metapositionen und die Parapositionen. Aber drei Positionen habe ich, wo im Grundsatz eine elektrophile Substitution möglich ist. In Ortho, in Para oder in Metastellung. Und wenn wir diese Reaktion durchführen, dann stellen wir fest, interessant, obwohl die Metaposition ja auch prominent hier vertreten ist, entsteht kaum etwas von diesem Metabrom-Toluen, unter 1%, wenn überhaupt, können es kaum isolieren, Ja, können es vergessen, ist ein Nebenprodukt, ein unbedeutendes. Aber gleichzeitig erhalten Sie 40% vom Orthoprodukt und 60% vom Paraprodukt. Das heißt, das Metaprodukt fällt aus, wenn Sie so wollen. Para und Ortho entstehen und interessanterweise entsteht vom Para am allermeisten, obwohl statistisch gesehen eigentlich nur 20% hätten entstehen dürfen und in Wahrheit sind es aber 60%. Nun, warum ist die Paraposition im Vergleich zur Orthoposition sowieso begünstigt? Das hat vor allem welchen Grund? Die sterischen Gründe. Ist ganz klar, die Methylgruppe, die da frei rotiert, wirkt sich aus wie ein Sonnenschirm, da möchte sich keiner drunter setzen, weil kein Platz mehr ist und deshalb ist die Paraposition im Vergleich zur Orthoposition ohnehin begünstigt. Die Frage ist natürlich nur, warum ist das so? Und da können wir sagen, ein Substituent, der ein Donorsubstituent ist und dazu gehört auch die Methylgruppe, die einen induktiven Effekt ausübt, die sozusagen, die Methylgruppe hat zwar keine freien Elektronenpaare, aber das bindende Elektronenpaar wird sozusagen dem aromatischen System zur Verfügung gestellt und führt dazu, dass der Angriff typischerweise in Ortho- und in Paraposition erfolgt, weil dann auch Kationen entstehen, deren positive Ladung sich an jenem C-Atom befindet, an dem der Substituent, in diesem Fall der Alkylrest, angebunden ist oder der Donorsubstituent, der dann natürlich zu einer besonderen Stabilisierung dieser positiven Ladung beitragen kann. Ein Donorsubstituent stabilisiert beim Angriff des Elektrophils in Ortho- oder in Paraposition die positive Ladung, die sich an diesem C-Atom aufbaut. Besonders begünstigt. Erfolgt der Angriff in Metaposition, dann habe ich die positive Ladung zunächst hier. Und da kann sich der Donorsubstituent sozusagen nicht ins Spiel bringen, im Sinne einer Stabilisierung des zunächst gebildeten Kations. Und das heißt, ohne Wenn und Aber, Elektronen, Substituenten, die Elektronen-Donoreigenschaften haben, erhöhen die Reaktivität in Bezug auf eine Zweitsubstitution und gleichzeitig wirken sie orthoparadirigierend. Wir nennen diese Substituenten auch Substituenten erster Ordnung. Wichtiger Punkt. Substituenten erster Ordnung erhöhen die Elektronendichte im Ring, es gibt Ausnahmen, werden wir gleich sehen, und sie führen zu einer Zweitsubstitution in Ortho- oder Paraposition. Haben wir eine Situation, dass der Substituent ein Akzeptor ist? Und welchen Akzeptor haben wir in der letzten Woche kennengelernt mit einer positiven Ladung am zentralen Stickstoffatom? Nitrogruppe. Ein starker Akzeptor. Der wird natürlich die Elektronendichte im Ring verringern. Das heißt, die elektrophile Zweitsubstitution ist erschwert. Sie ist möglich, aber sie ist erschwert. Bestimmte Reaktionen gehen noch, nicht mehr alle, aber bestimmte gehen noch. Und gleichzeitig wirkt sich dieser Elektronenakzeptor dahingehend aus, dass ein Angriff in Ortho- und Paraposition, wo die positive Ladung dann hier an diesem C-Atom entsteht, besonders ungünstig ist, weil der Akzeptor ja auch nur noch gleichzeitig Elektronen abzieht. Das heißt, es ist besonders destabilisiert. Aber wenn der Angriff in der Metaposition erfolgt, dann ist das noch einigermaßen akzeptabel. Das ist zwar auch instabil, destabilisiert, aber die positive Ladung, die zunächst gebildet wird, befindet sich nicht in unmittelbarer Nähe an diesem Kohlenstoff, der durch diesen Substituenten ohnehin geschwächt ist, was seine Elektronen betrifft. Und deshalb wirken Akzeptoren desaktivierend und gleichzeitig metadirigierend. Desaktivierend und metadirigierend. Und die nächste Abbildung, meine Damen und Herren, ist eine Schlüsselabbildung. Die müssen Sie sozusagen verinnerlichen. Diese Substituenten hier auf der linken Seite Das sind Substituenten erster Ordnung, die die Elektronendichte im Ring erhöhen, die Reaktivität erhöhen. Strongly activating, Donorsubstituenten, die strongly activating wirken, sind beispielsweise die Aminogruppe, substituiert oder unsubstituiert, die OH-Gruppe. Und gleichzeitig wirken sie orthoparadirigierend. Auf der anderen Seite haben wir Akzeptoren, die moderat oder stark desaktivierend wirken, je nachdem, welchen Elektronenzug sie ausüben, und metadirigierend sind. Das sind die mittelstark desaktivierenden Substituenten, Nitrilfunktion, Sulfonsäuregruppe, Carboxylgruppe, Aldehydgruppe, stark desaktivierend die Nitrogruppe oder Trichlormethylsubstituenten, bedingt durch die hohe Elektronegativität, ja, werden hier Elektronen abgezogen. Meine Frage an Sie an der Stelle ist, wie kann man eigentlich begründen, wenn Sie sich ansehen, Anilin und das AZ-Anilid, sieht man das? Sehr schlecht. Ich mache jetzt Folgendes. Ich gehe mal in den Schatten. Besser? Ja, es wird ja auf alles eingegangen, Franziska. So, wenn wir uns diese Strukturen ansehen, und das haben wir ja hier dargestellt in allgemeiner Form. Die Aminogruppe NH2 und die Acylderivate. Ja? Also Aminogruppe hier oben und Acetyl, acyliert in Form des Acetylderivates. Das ist stark aktivierend und das ist moderat aktivierend. Können wir das begründen? Wer hat eine Idee? Genau. Wir haben zwar jeweils ein freies Elektronenpaar hier am Stickstoff und dieses Elektronenpaar beim Anilin steht zur Verfügung, uneingeschränkt, ja, um sozusagen zu aktivieren. Allerdings hier kann dieses Elektronenpaar natürlich auch in diese Richtung verschoben werden, im Sinne einer Mesomerie-Stabilisierung, ja, allerdings auch in die andere Richtung, in Richtung des Ringes, aber eben nicht mehr ausschließlich und deshalb der kleine Unterschied im Sinne von moderat aktivierend und stark aktivierend. So, was ich Ihnen an der Stelle allerdings auch noch unbedingt mitteilen muss, ist, dass wir eine besondere Situation haben, und zwar mit den Halogenen. Die Halogenatome, Chlor, Brom, Fluor, Jod, wirken. Und ich möchte Sie bitten, dass Sie das wahrnehmen, weakly deactivating, nicht activating, ist kein Schreibfehler. Die wirken zwar orthoparadirigierend, aber sind gleichzeitig schwach desaktivierend. Sie erhöhen die Elektronendichte im Ring nicht, so wie im Akzeptoren klassisch, aber sie wirken trotzdem orthoparadirigierend. Woran liegt das? Das möchte ich vielleicht ganz kurz doch an die Tafel schreiben. Mensch! So. Wenn der Angriff, Entschuldigung, das war jetzt Quatsch. Wenn der Angriff des Elektrophils in Orto, und das habe ich hier gezeigt, oder Parastellung erfolgt, immer dann, wenn ich ein Chlorbenzen, Jodbenzen, Fluor oder was immer habe, dann ist das sozusagen der dirigierende Effekt, den wir hier beobachten, obwohl der Substituent aufgrund seiner Elektronegativität als Akzeptor wirkt, aber gleichzeitig orthoparadirigierend. Das hat damit zu tun, dass die positive Ladung zunächst hier entsteht, aber gleichzeitig ist jetzt die entscheidende Größe die, dass natürlich aufgrund der freien Elektronenpaare auch an diesen Halogenatomen eine Mesomeriestabilisierung dahingehend erfolgt, dass ein freies Elektronenpaar in Richtung dieser positiven Ladung verschoben wird und das Halogenatom eine positive Ladung bekommt. Das ist also die Begründung dafür, warum Halogenatome im Sinne der Zweitsubstitution desaktivierend, aber orthoparadirigierend sind, die freien Elektronenpaare an den Halogenatomen. Meine Damen und Herren, an dieser Stelle wollen wir heute ein Ende setzen, ein erstes vorläufiges Ende. Sommersemester 2011 ist damit sozusagen vorlesungstechnisch gesehen zu Ende. Wünsche Ihnen für die nächste Woche, für die es betrifft, alles Gute. Bin ganz sicher, dass das bei den meisten gut laufen wird. Nutzen Sie noch das Wochenende, das ohnehin nicht besonders schön sein wird. Es wird regnen, kühl sein, unbeständig. Gehen Sie in die Klausur, die Sie hoffentlich erfolgreich bestehen. Und dann muss ich Ihnen schon auch was mit auf den Weg geben. Bei allem Fleiß, den Sie entwickeln sollen in den nächsten Wochen und Monaten, sollten Sie ein Prinzip nicht verletzen. Und zwar das Prinzip, ein ideales Verhältnis zu haben zwischen Aktion und Kontemplation. Aktion heißt maximaler Einsatz für die Pharmazie, für Ihr Studium, Kontemplation auch einmal loslassen und ein paar Tage abzuspannen und sich zu erholen. Ist in der Pharmazie, in der Medizin, in der Biochemie, in der Chemie nicht immer ganz einfach möglich, weil man ja permanent sozusagen was zu tun hat, aber trotzdem sollten Sie die lange Sommerpause auch nutzen, um sich ein klein wenig zu erholen. In diesem Sinne alles Gute und ich freue mich schon auf das Wintersemester. Dankeschön.